Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder Vers für Vers durch die Bibel. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Du und ich, wir sind Gutachter oder man könnte auch sagen Sachverständiger. Wir beurteilen jeden Tag den Wert von Dingen und stellen uns immer wieder die Frage, ist es das wert oder nicht? Nun, das beginnt schon bei den Kleinkindern und sobald sie irgendetwas an Wert haben, in der Regel ist das ihr Sparschwein, überlegen Sie, wie Sie diesen Wert gegen etwas anderes eintauschen, was Ihnen wertvoller erscheint und offensichtlich mehr Freude macht. Nun, manchmal müssen wir als Eltern die Kleinen bremsen und sagen, du kannst doch nicht dein ganzes Sparschwein für dieses sinnlose Spielzeug ausgeben. Aber bei uns Erwachsenen ist es nicht viel anders. Wir sind jeden Tag auf der Suche nach einem guten Schnäppchen. Ist es mir das wert oder nicht, die Summe des Geldes, die Zeit, den Aufwand zu investieren? Und je größer die Summe, umso größer ist der Verlust, wenn es das nicht wert war. Nun, was hast du nicht schon alles gekauft, was du heute manchmal tief bereust und denkst, hätte ich dafür nur kein Geld ausgegeben. Aber wie sieht es aus, wenn es um den größten Wert geht? Um dein ganzes Leben. Was ist es wert? Wofür ist es wert, zu leben, das Leben zu verschwenden? Jim Elliot, er wurde in Oregon geboren, er bereitete sich im College für den Missionsdienst vor, er büffelte Griechisch, er war ein Wrestling-Champion, aber allem voran hatte er die brennende Leidenschaft, das Evangelium Jesu Christi zu verkündigen. Und er prägte diesen bekannten Satz, und vermutlich kennst du ihn auch, er sagt, der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr oder kein Dummkopf, der das hingibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Und er starb 1956, drei Monate nach seinem 28. Geburtstag, am Kurarai-Fluss, bei dem Versuch, die Aukas mit dem Evangelium zu konfrontieren, ihnen das Evangelium zu bringen. Nun, wofür lohnt es sich zu leben? Wofür lohnt es sich zu sterben? Wofür ist das wert, das Leben zu leben? Nun, das schauen wir uns im Gleichnis heute an. Und ich möchte euch bitten, wenn ihr eure Bibel mit dabei habt, gerne Matthäus 13, Vers 44 bis 46 aufzuschlagen. Und dort stellen wir fest, wofür es sich lohnt, zu leben und zu sterben. Das werden wir nachher sogar in der Taufe sehen, wo jemand zum Ausdruck bringt, das ist es wert, mein ganzes Leben drauf zu verlieren. Aber ich werde bei weitem viel mehr gewinnen. Matthäus Kapitel 13, Vers 44 bis 46. Da sagt Jesus, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Nun, Jesus macht hier deutlich, das Reich der Himmel ist die Königsherrschaft Gottes. Es ist der Ort, wo Gott regiert. Jesus spricht hier in Kapitel 13 in dem gesamten Kapitel in Gleichnissen. Nun, ein Gleichnis ist einfach eine Wahrheit, die man in Form einer Geschichte erzählt. Es ist eine erfundene oder man könnte sagen eine zusammengestellte Geschichte oder eine Illustration, um einen Punkt deutlich zu machen. Und in Matthäus 13, da will Jesus die Geheimnisse des Reiches Gottes darstellen. Und zwar bringt er Sachen ans Licht, die im Alten Testament noch nicht sichtbar waren. Die Juden, die erwarteten zu seiner Zeit mit dem ersten Kommen des Messias das Reich Gottes. Dieses irdische, physische Reich, das wird eines Tages kommen, aber jetzt noch nicht. Ja, eines Tages wird, man nennt es auch, das tausendjährige Reich kommen und dann schlussendlich die Ewigkeit, der neue Himmel und die neue Erde. Aber was Jesus hier mit den Gleichnissen deutlich macht, ist, in dieser Zwischenzeit wird es eine Übergangszeit geben, bis das sichtbare Reich kommen wird. Aber bis dahin kannst du und ich jetzt schon Bürger dieses Reiches werden. Bis dahin, bis es kommt, kannst du jetzt schon alle Segnungen dieses Reiches erfahren. Und dann geht Jesus weiter und er berichtet oder zeigt mit jedem Gleichnis auf einen ganz unterschiedlichen Aspekt dieses, des Reiches der Himmel. Er beginnt in Kapitel 13, Vers 1, vor der ganzen Volksmenge am Ufer vom See Genezareth zu predigen. Und er beginnt mit dem ersten Gleichnis, ja, das ist sehr bekannt, der vierfache Ackerboden. Dort macht er deutlich, dass alle Menschen das Evangelium hören, aber ganz unterschiedlich darauf reagieren. Und manche, da passiert sogar etwas, aber es bringt keine Frucht und sie sind nicht gerettet. Nur die sind gerettet, die Frucht bringen. Und dann lehrt Jesus das zweite Gleichnis. Da macht er deutlich, dass er Samen ausstreut. Und dann heißt es, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen säte. Während die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Acker. Und das zweite Gleichnis macht deutlich, dass der Weizen und das Unkraut nebeneinander aufwachsen bis zur Ernte. Und diese beiden Gleichnisse, die sind so wichtig, dass Jesus beide Gleichnisse den Jüngern auslegt, was sie bedeuten. Und in gewisser Weise ist es auch ein Muster, wie alle Himmelreichsgleichnisse auszulegen sind. Und dann kommt das Gleichnis vom Senfkorn und das Gleichnis vom Sauerteig. Die beschreiben, wie sich das Reich Gottes ausbreitet, wie es wächst, ja, von klein bis ganz groß. Und wie Sauerteig, man sieht hin und da passiert nichts und doch passiert ganz schön viel dahinter. Und dann Vers 36 geht Jesus wieder ins Haus und ist allein mit den Jüngern. Und die Gleichnisse, die jetzt kommen, also unsere beiden Gleichnisse über den Schatz im Acker und die Perle und das Gleichnis vom Fischernetz danach, die sind besonders an die Jünger gerichtet. Und unsere beiden Gleichnisse, man könnte sagen, sie sind wie ein Duett, wie ein Paar. Sie gehören zusammen und sie machen den Schwerpunkt, nämlich, wie komme ich ins Reich der Himmel hinein? Ja, aber diese beiden Gleichnisse, die ich gerade vorgelesen habe, sie haben Gemeinsamkeiten. Und wir sehen darin, dass der Mann, der jeweils erwähnt wird, beide, sie verkaufen alles, was sie haben, um den Schatz im Acker oder die Perle zu besitzen. Aber es gibt auch Unterschiede. Im ersten Gleichnis, da stolpert dieser Mann mehr oder weniger zufällig über diesen Schatz. Er hat ihn nicht gesucht und nicht erwartet. Im zweiten Gleichnis, da ist dieser Kaufmann sein ganzes Leben lang auf der Suche nach dieser kostbaren Perle, bis er sie findet. Und in diesen beiden Gleichnissen betont Jesus, dass das Reich Gottes unendlich wertvoll ist. Er macht deutlich, dass es ganz schön teuer ist. Und er macht deutlich, dass es überwältigende Freude mit sich bringt. Nun, wenn du heute nach Hause gehst, nach der Predigt, nach der Taufe, nach dem Mittagessen oder dem Gemeinschaftsnachmittag, dann möchte ich, dass du drei Dinge mit nach Hause nimmst und dir merkst. Das Reich Gottes ist unendlich wertvoll. Aber das Reich Gottes ist auch ganz schön teuer. Und die Freude ist überwältigend. Nun, ich möchte, dass diese drei Wahrheiten dich auf Schritt und Tritt begleiten. In der kommenden Woche, in der stillen Zeit, wenn ihr in den Hauskreisen über die Predigt sprecht. Diese Wahrheiten sollen dein Leben zu Hause prägen, aber auch dein Leben auf der Arbeit. Diese Wahrheiten sollen dich morgen begleiten, wenn die Schule nach 2 Wochen Ferien wieder startet. Diese Wahrheiten sollen dich in deinem Studium prägen. Und diese Wahrheiten sollen vor allem deine Lebensplanung prägen. Weil ein solcher Schatz ist lebensverändernd. Einen solchen Schatz zu finden, stellt dein Leben auf den Kopf. Es ist nicht mehr wie vorher. Nun, wir beginnen mit dem ersten Gleichnis. Und in Vers 44, da heißt es, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Wir haben hier einen Mann, der mehr oder weniger zufällig über diesen Schatz im Acker stößt. Nun, er ist offensichtlich nicht der Besitzer von diesem Acker, weil wir sehen, dass er nachher den Acker kauft, um an den Schatz zu kommen. Vielleicht ist es ein Tagelöhner, der bei seiner Arbeit auf dem Feld, beim Umgraben, beim Pflügen, beim Ernten oder vielleicht soll er was bauen, eine Hütte bauen, irgendwie völlig unerwartet und plötzlich auf diesen Schatz stößt, beim Graben oder was auch immer. Und er will diesen Schatz um jeden Preis bekommen. Nun, um an diesen Schatz zu kommen, verkauft er alles, was er hat und kauft den Acker. Nun, einem Zuhörer von heute, das heißt du wie wir, nun, dem gehen sicherlich alle möglichen Fragen durch den Kopf. Wie wäre es nicht rechtmäßig gewesen, wenn er diesen Schatz dem Besitzer gebracht hätte? Er kann ihn doch einfach nicht mitnehmen. Oder so tun, als wäre er gar nicht da. Ist es nicht unmoralisch? Nun, das wäre es heute in der Tat. Wenn du auf deinem Berliner oder Brandenburger Garten irgendwelche preußischen Taler findest oder Goldmünzen des deutschen Kaiserreiches, ja, dann tut's mir leid, aber du musst sie leider abgeben. Immerhin, du bekommst einen Finderlohn von 3-5%, je nachdem. Aber vor 2000 Jahren war es ein bisschen anders. Nun, vor 2000 Jahren gab es keine Bank, wo man sein Erspartes hinbringen konnte, damit es nicht verschwindet. Es gab Räuber, die brechen ein. Es gab Kriege. Und wenn der Feind kam, hat er alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war. Nun, das heißt, der sicherste Tresor, wo ich mein Hab und Gut beschütze, war es zu vergraben. Und zwar an einem Ort, den niemand entdecken würde, an einem Ort, den ich niemandem verraten würde. Und das Problem war nur, starb der Besitzer unverhofft in der Schlacht oder in der Kriegsgefangenschaft, dann war es dahin mit dem Schatz. Niemand wusste davon. Und so war es gang und gäbe, dass man irgendwo auf einen vergrabenen Schatz im Acker stieß. Nun, die Rabbiner, die hatten in der Mishnah ganze Kapitel, wo sie diesem Thema gewidmet hatten, wie man mit jedem Einzelnen umzugehen hat. Wenn du Münzen in einer alten Mauer findest, wenn du Münzen in einer neuen Mauer findest, wenn du Kleidungsstücke findest, sogar wenn du eine Schriftrolle findest. Also alles war detailliert akribisch festgehalten. Die Faustregel war, ist der Besitzer nicht mehr identifizierbar, dann kannst du das Gefundene behalten. Ja, und das alles kommt von 5. Mose 22, Vers 2. Das war eigentlich nur die Auslegung der Rabbiner. In 5. Mose, da steht, dass du Gegenstände behalten darfst, bis der Besitzer sie einfordert. Nun, in diesem Fall ist der Besitzer sehr wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Er ist vor langer Zeit gestorben. Deswegen kann der Mann den Schatz behalten. Nun, hätte der Besitzer von dem Schatz gewusst, nun, dann hätte er den Schatz gehoben, bevor er das Feld verkauft hatte. Aber es macht deutlich, nein, der Besitzer, wer auch immer es war, wusste nichts davon. Auf jeden Fall, dieser Mann im Gleichnis, er will den Schatz rechtmäßig erwerben, weil er könnte ihn ja auch einfach mitnehmen und so tun, als wäre nie was gewesen. Aber nein, er will ihn rechtmäßig und er kauft das Feld. Und dieser Schatz, er ist wertvoll, so wertvoll, dass dieser Mann alles verkauft, sein ganzes Hab und Gut. Nun, wenn er ein Tagelöhner war, dann besaß er nicht besonders viel. Aber das wenige, was er besaß, verkaufte er auf dem Markt. Er verkaufte seine Öllampe, den Tonkrug, sein einziges Brotmesser, das er hatte, sein Strohlager. Er verkaufte seinen einzigen Mantel, seine Sandalen. Ab jetzt lief er nur noch barfuß umher. Er verkaufte wahrscheinlich seine Sichel und seine Hacke, das einzige, womit er Feldarbeiten machen konnte. Und schlussendlich verkaufte er seine armselige Hütte. Die war zwar baufällig, aber immerhin ein Dach über dem Kopf. Und dann geht er ins Tor dieser Stadt, dort, wo man die wichtigen Geschäfte abschließt, und er kauft diesen Acker. Nun, die Leute, die ihn kannten, haben sicherlich getratscht. Hast du den armen Jim gesehen? Der ist völlig durchgeknallt. Er hat sein ganzes Hab und Gut verkauft, um diesen Acker zu kaufen. Und nicht nur diesen Acker, es ist der schlechteste Acker in der ganzen Stadt. Der ist so steinig, so uneben, da wächst nie etwas. Das Einzige, was er noch besitzt, sind seine Kleider, die er in seinem Leib trägt. Der Arme, er ist völlig von Sinnen. Wahrscheinlich hat ihn der Tod seiner Frau durcheinander gebracht. Vielleicht will er sein eigenes Grab dort schaufeln, wer weiß. Nun, dem armen Jim ging es ein bisschen anders. Als er die Besitzurkunde in die Hände bekommt, freut er sich wie ein Honigkuchenpferd. Er grinst über beide Ohren, als hätte er im Lotto den Jackpot gewonnen. Ja, er hat alles verkauft, aber dieser Schatz, das Reich Gottes, war jeden Cent wert, sogar den alten und den einzigen Holzlöffel, den er noch besaß. Den Schatz, den er jetzt gefunden hat, das Reich Gottes, war wertvoller als alles, was er aufgeopfert hat. Es war nicht zu vergleichen. Dieser Schatz, er ist unendlich wertvoll. Nun ja, der Acker war teuer. Er hat ihn alles gekostet. Aber die Freude übertrumpfte gewaltig. Wir können uns die Szene wirklich gut vorstellen. Und Jesus macht deutlich, das Reich Gottes ist wie dieser verborgene Schatz. Der Schatz ist unglaublich wertvoll. Und er ist teuer, ja, er kostet dich alles. Aber die Freude ist überwältigend. Nun, wie wertvoll ist das Reich Gottes? Alles zu verlieren ist keine freudige Vorstellung. Nun, in manchen südeuropäischen Ländern hört man immer wieder, ich habe erst kürzlich davon gehört, von Begebenheiten, dass die Familie in den Urlaub fährt und das ganze Auto ist voll gepackt. Sie lassen das Auto kurz stehen, um irgendwo Mittag zu essen oder kurz die Stadt zu besuchen. Sie kommen zurück und das ganze Auto ist leergeräumt. Vor allem gerne in Italien, sagt man. Alles mitgenommen, sogar der Kinderwagen. Alle Reisetaschen, alle Klamotten, die Badesachen, vielleicht die wertvollen Dinge, das Tablet, der Laptop. Vielleicht hast du sogar den Geldbeutel dran gelassen. Alle Karten, alles Geld. Nun, alles zu verlieren ist nicht ein freudiger Gedanke. Da gehen einem alle möglichen Emotionen durch den Kopf. Ja, Verlust und Trauer und Ärger, hätte ich doch nur besser aufgepasst. Alles, nur keine Freude. Nun, wie kommt es, dass dieser Mann alles verliert und sich trotzdem freut? Nun, es wird ihm noch nicht mal gestohlen, das ist der große Unterschied, sondern er gibt alles freiwillig her, sogar mit Freuden, und er strahlt über beide Ohren. Wie geht das? Das geht nur, wenn der Gegenwert weitaus größer ist als das, was ich eingesetzt habe. Vielleicht fragst du dich, was ist so besonders an dem Reich Gottes? Was macht das Reich Gottes so wertvoll, dass jemand sein Leben dafür geben würde? Nun, das Reich Gottes oder das Reich der Himmel, in Matthäus ist es, sagt Matthäus, spricht er immer nur von dem Reich der Himmel. Alle anderen Autoren, Jesus selbst oder auch Paulus, Lukas, die sprechen immer vom Reich Gottes, aber es ist genau dasselbe. Ursprünglich kommt dieser Begriff Reich der Himmel aus Daniel Kapitel 2. Nachdem ein Weltreich kommt und das andere Weltreich geht, heißt es, dass alle Königreiche dem Gott des Himmels gegeben werden. Daniel 2, Vers 44 heißt es, aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Nun, im Alten Testament wird dann mit den nachfolgenden Propheten immer klarer, wie wird dieses Reich aussehen. Ja, es wird klarer, es ist das Reich, in dem der Messias regiert. Der Sohn Davids auf dem Thron Davids. Es wird klar, dass dies ein Reich ist, in dem Gerechtigkeit regiert. Nun, können wir uns das anders vorstellen, wenn der Himmel regiert? Ich meine, dann kann nur Gerechtigkeit regieren. Es ist ein Reich, in dem es nur Frieden gibt. Warum? Weil der Friedefürst selbst regiert. Es ist ein Reich, das gekennzeichnet ist von überfließendem Wohlstand. Nun, in Joel 4 und in wird gesagt, die Berge werden von Most triefen, ja, das ist grafische Sprache, die Hügel werden von Milch überfließen, alle Bäche Judas werden voll Wasser sein. Und Hesekiel 36 sagt sogar, es wird wie der Garten Eden sein. Das Reich Gottes ist das, aus dem die gesamte Menschheit rausgeschmissen wurde, weil sie nun Sünder sind. Es ist eine Zeit, in der diese Erde nicht mehr stöhnt unter dem Fluch der Sünde. Und wenn der Himmel regiert, kann es auch nicht anders sein, weil es gibt dann keinen Fluch mehr. Hesekiel 36 beschreibt es als eine Zeit, wo der Mensch nicht mehr vor Gott auf der Flucht ist, sondern Gemeinschaft hat mit Gott. Das heißt, nach außen wird die Welt in Ordnung sein, aber auch nach innen wird die Welt wieder in Ordnung sein. Kannst du dir vorstellen, dass jede einzelne deiner Sünden abgewaschen ist? Jede einzelne. Gott behandelt dich, als hättest du nie gesündigt. Du brauchst dich nicht mehr zu schämen. Du brauchst dich nicht mehr zu verstecken vor Gott. Du brauchst nicht mehr vor Gott weglaufen. Alle Schuld ist abgewaschen. Nicht nur das. Du kannst zu Gott kommen, ohne Angst, dass er dich wegschickt. Ohne Angst, dass er zornig ist auf dich. Sondern im Gegenteil, er holt dich zurück in seine Gegenwart. Nun, dieses Reich, wir können uns gar nicht vorstellen, wie das aussieht. Aber es ist ein Reich, das du dir vorstellen musst, wo überall dieser liebliche Duft der Gnade zu riechen ist. Draußen in der Natur riechst du Gnade, drinnen im Haus, in jeder Beziehung und sogar in deinem Herzen ist diese erfrischende Brise, eine Duftmischung, die zusammengestellt ist aus diesen Knospen von Liebe, von Freude, von Frieden und Langmut. Diese Knospen von Güte und Treue und Sanftmut und Selbstbeherrschung. Überall riechst du diesen Duft und er übertrumpft den besten Frühlingsduft. Mein Lieblingsduft ist ein richtig guter Flieder im Frühling. Aber der Duft der Gnade übertrumpft jeden noch so kostbaren Duft. Nun, Frage, würdest du an solch einem Ort leben? Und ob? Menschen wandern aus, weil sie sich einen Bruchteil davon erhoffen. Menschen geben ihr gesamtes Vermögen auf, um ein wenig Genuss des Gartens Edens zu kommen. Menschen gehen auf die Straße, sie demonstrieren, sie tun die verrücktesten Dinge, um die Welt zu einem etwas besseren Ort zu machen. Klar will jeder in so einem Paradies leben. Du auch, Tag für Tag gibst du Geld aus, um dir das Leben ein wenig freundlicher zu machen, nicht wahr? Um dir das Leben ein wenig erträglicher zu machen, ein wenig liebevoller, ein wenig glücklicher. Aber stell dir vor, die ganze Fülle dieses Reiches, nun hat es Wert? Oh, es hat unglaublich viel Wert. Das Reich Gottes ist unendlich wertvoll, unendlich kostbar. Du denkst vielleicht, sowas gibt es nicht und dabei bist du die ganze Zeit auf der Suche nach sowas. Nun, es ist richtig, es gibt es noch nicht. Aber Jesus begann seinen Dienst mit den Worten, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Weißt du, was die frohe Botschaft des Evangeliums lautet? Die frohe Botschaft des Evangeliums lautet, du kannst jetzt schon Bürger dieses Reiches sein. Du kannst jetzt schon alle Segnungen, diesen Geruch der Gnade erfahren, obwohl das Reich noch zukünftig ist. Nun, es ist ungefähr so, als hättest du heute schon das Trikot und das Ticket für das größte Spiel deines Fußballvereins bekommen. Nun, was auch immer das nun sein mag, ja, ob Bayern, Dortmund oder Union oder was auch immer. Aber du weißt, du bist dabei. Du kannst dich heute schon freuen. Du kannst heute schon das Trikot tragen. Was für eine Freude. Und du hast so einen QR-Code bekommen und weißt, das ist der Eintritt. Ich bin dabei. Aber weißt du, was die frohe Botschaft des Evangeliums noch ist? Sie geht einen Schritt weiter und die frohe Botschaft des Evangeliums sagt nicht nur, du kannst jetzt schon Bürger dieses Reiches sein, sondern du musst jetzt schon Bürger dieses Reiches werden. Man könnte auch sagen, der Eintritt in dieses Reich, den bekommt man nur im Vorverkauf. Das heißt, in diesem Leben. An der Abendkasse gibt es leider keine Karten mehr. Die sind alle ausverkauft. Wenn du gestorben bist, ist die Zeit abgelaufen. Aber wenn du den Wert dieses Reiches wirklich verstanden hast, dann willst du keine weitere Minute deines Lebens verschwenden, sondern du willst jetzt schon Bürger dieses Reiches tragen, das Trikot tragen, voller Freude. Und du weißt, eines Tages bist du dabei. Dieses Gleichnis macht noch etwas deutlich. Es heißt hier, schau noch mal rein in Vers 44, dort heißt es, das Reich der Himmel gleicht einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand. Nun, der Schatz, der ist für alle verborgen, außer für den, der ihn gefunden hat. Das heißt, die Menschen drumherum, auch alle die, die gequatscht haben, die sehen diesen Schatz nicht. Für sie ist es einfach ein unbrauchbarer, steiniger Acker, der keine Frucht bringt. Aber nur wer den Wert persönlich erfahren hat, der ist bereit, alles zu verkaufen, um diesen Acker zu kaufen. Aber weißt du, für wen dieser Schatz noch verborgen war? Für den Mann selbst. Nun, dieser Mann, der ist wahrscheinlich Tage, Wochen, Monate, hat er wahrscheinlich auf diesem Acker gearbeitet, jeden Tag hin und her gegangen, hat gesehen und geerntet und umgegraben und gepflügt, bis er einmal ein wenig tiefer gräbt und ihn findet. Vielleicht hörst du die Botschaft vom Reich Gottes schon dein ganzes Leben lang, seit der Sonntagsschule. Aber du bist noch nicht gerettet. Du hast diesen Schatz noch nicht begriffen. Du fragst dich, was ist das Besondere an dieser Botschaft? Sie hat, ich höre sie, ich verstehe sie, sie hat keinerlei Auswirkungen auf mein Leben. Nun, ich möchte dich ermutigen, tiefer zu graben. Gib nicht auf, ehe du den Schatz gehoben hast. Oberflächlich ist nichts zu sehen. Aber nimm deine Bibel zur Hand und lies und forsche, weil sie ist die Schatzkarte, die dich anleitet, diesen Schatz zu finden. Paulus sagt in 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist Torheit für alle, die diesen Schatz nicht kennen, für alle, die verloren gehen. Uns aber, die wir über den Schatz gestolpert sind, uns, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Nun kommen wir zum zweiten Gleichnis. Schaut in Vers 45 und 46 hinein. Dort heißt es, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Nun, heute gehören eher Diamanten zu den wertvollsten Kostbarkeiten, die man sich vorstellt, aber früher waren es tatsächlich Perlen. Eine echte Perle entsteht, wenn ein Fremdkörper in eine Muschel hineingelangt. Ihr kennt die Muscheln und meistens ist es ein Sandkorn, das reinkommt. Und dann überzieht die Muschel diesen Fremdkörper mit Perlmutt. Ja, das ist ganz normaler Prozess. Perlentauchen war ein extrem gefährlicher Beruf. Viele kamen zu Tode. Oft sprangen sie mit einem Stein um die Hüfte gebunden ins Wasser hinein. Natürlich gab es noch keine Sauerstoffflaschen. Das heißt, sie mussten ziemlich lange die Luft anhalten, oft mehr wie 2 Minuten. Sprangen in die Tiefe und dann begannen sie Muscheln zu suchen, zusammenzulesen und an die Oberfläche zu bringen. Ja, in der Regel konnte die ganze Familie von einem Perlentaucher monatelang von einer Muschel überleben, wenn sie gefunden wurde. So kostbar war sie. Erst seit den 1890ern gelang es dem Japaner, Perlen kontrolliert zu züchten. Ja, erst seither sind sie erschwinglich für uns alle, dass sie an die Ohren oder an die Kette oder wo auch immer hinpassen. Aber in der Regel waren es früher nur die Kaiser und die Könige, die sich mit Perlen schmückten, um ihre Macht und ihren Reichtum zu zeigen. Der römische Schriftsteller Plinius, er berichtet, Kleopatra habe eine Perle in Essig aufgelöst und getrunken, um Marcus Antonius zu beweisen, dass sie das teuerste Mahl der Welt servieren könnte. Es war eine Wette zwischen den beiden. Und sie gewann die Wette, weil es war eine ihrer kostbaren Perlen, die sie als Ohrring trug. Nun, eine der kostbarsten Perlen, die 2018 über die Ladentheke gegangen sind, war die Perle der französischen Königin Marie Antoinette. Die wurde versteigert bei Sotheby's für 36 Millionen Dollar. Also sie hatte die Größe 26 Millimeter mal 18 Millimeter. Also es war eine größere Perle, aber immerhin, Perlen sind kostbar. Sie waren sehr kostbar. Und dieser Mann in dem Gleichnis, er kennt sich im Geschäft aus. Er kann eine wertvolle Perle erkennen, wenn er sie sieht. Und bei seinem Geschäft stößt er eines Tages auf diese kostbare Perle. Und er tut, was ein Kaufmann niemals tun würde. Er setzt seinen ganzen Besitz auf dieses einzige Ding, würde ein Kaufmann nie tun. Er verkauft alles, was er hat, um diese Perle zu kaufen. Nun, vielleicht ist anzunehmen, dass dieser Mann ein wenig wohlhabender ist als der andere. Und dieser Mann verkauft auch alles. Er verkauft seine Villa, er verkauft vielleicht die Ferienwohnung auf den Bahamas, wenn er eine hätte. Er verkauft seine Autos, er verkauft seine Uhrenkollektion, er verkauft sogar sein Rennrad, er verkauft sein Smartphone und nicht zu schweigen sogar den letzten Bossanzug, den er sich gekauft hat. Und er landet in der schlimmsten Absteige in Berlin. Aber er hat diese Perle. Kannst du dir das vorstellen? Diese Perle hat für ihn mehr Wert als sein ganzer Besitz. Und Jesus macht diese drei Dinge deutlich. Das Reich Gottes, es ist wertvoll, es ist teuer, aber es bringt unendlich viel Freude. Dieser Kaufmann, er wird nicht gezwungen, alles zu verkaufen. Aber diese Perle hat für ihn so viel Gegenwert, dass er mit Freuden sein Hab und Gut aufgibt und sie kauft. Und vielleicht denkst du auch, was kostet mich das Reich der Himmel? Nun, Jesus sagt, das Reich Gottes ist teuer. Es kostet dich viel. Und Jesus sagt, das Reich Gottes kostet dich nicht nur einen Zehner, nicht nur ein Hunderter, nicht nur ein Tausender, sondern es kostet dich alles. Und das ist die Gemeinsamkeit in diesen beiden Gleichnissen. Beide verkaufen alles, was sie haben. Nun, verstehe mich nicht falsch. Jesus sagt nicht, dass du dir das Himmelreich mit Geld erkaufen kannst. Wir kommen gerade vom Reformationstag vor zwei Tagen. Und der Ablasshandel gehörte zu dem schlimmsten Verbrechen der Kirche. Und Jesus sagt nicht, du kannst dir das Himmelreich erkaufen. In dem Sinne, du bist schon sehr wohlhabend, du hast alles, was das Herz begehrt, und jetzt kaufst du dir einfach noch ein anderes Add-on-Tool, irgendetwas, nämlich das Eintrittsticket in den Himmel. Nein, du kannst das Himmelreich nicht mit Geld kaufen und trotzdem kostet es dich alles. Nun, man könnte sagen, es ist ein Alles-oder-Nichts-Prinzip. Du kannst nicht sagen, okay, ich gebe Gott 10%, ich gebe ihm 50, 95, nein, 99% gebe ich ab. Aber dieses eine Etwas halte ich zurück. Dieses Erbstück oder diese Kostbarkeit bin ich nicht bereit, für Christus in die Waagschale zu werfen. Nein, es ist ein Alles oder nichts. Entweder du gibst alles, dein ganzes Leben in diese Waagschale für das Himmelreich oder nichts. In gewisser Weise ist das Erwerben des Himmelreichs tatsächlich eine Transaktion. Man könnte sagen, etwas kaufen. Du gibst dein ganzes Leben in diese Waagschale, alles, was dir wertvoll ist. Und du findest bleibende Freude. Und wenn du ein sorgfältiger Gutachter bist und ein guter Sachverständiger, wenn du tief gegraben hast und deine Hausaufgaben gemacht hast, dann wirst du feststellen, dass du eigentlich nichts hast, was du geben kannst. All das, was du hast, ist nichts. Aber stattdessen bekommst du alles. Das ist das Evangelium. Es wäre nicht fair zu sagen, dass Christsein dich nichts kostet. Jesus macht immer wieder deutlich, dass es dich was kostet. Und er fordert immer wieder auf, die Kosten zu überschlagen. Das heißt, du musst schlussendlich berechnen und sagen, ist es mir das wert oder nicht? Du musst abwägen, was du hast gegen das, was du bekommst. Jim Elliot, er sagte, der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Das, was du hast, kannst du nicht behalten. Und man sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Du wirst nichts von dieser Erde mitnehmen. Das heißt, es ist nicht dumm. Du bist kein Tor, wenn du das, was du nicht behalten kannst, aufgibst, um das zu gewinnen, was du nicht verlieren kannst. Wenn du begreifst, dass du nicht viel hast, wenn du begreifst, dass das, was du bekommst, unendlich wertvoll ist, dann gibst du es gerne her. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 7 und 8, aber was mir Gewinn war, und er hatte auch Dinge, die er als Gewinn kannte und festhielt, und er sagt, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet, um dessetwillen, um seinetwillen, ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es immer noch für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und das tut Dana heute nachher in der Taufe, wenn sie sich taufen lässt. Das hast du getan, wenn du dich hast taufen lassen. Du hast zum Ausdruck gebracht, alles andere achte ich für Dreck, um Christus zu gewinnen. Das Reich der Himmel kostet dich viel. Wenn es dich nichts kostet, Christ zu sein, dann musst du dir ernsthaft die Frage stellen, ob du wirklich Christ bist. Bin ich wirklich im Reich der Himmel, wenn es mich nichts kostet? Es hat dich damals etwas gekostet, als du errettet wurdest. Und hör gut zu, es kostet dich auch heute noch etwas, wenn du schon drin bist. Es kostet dich, dass Christus dir wichtiger ist als alles andere. Wichtiger als Besitz, wichtiger als Beziehungen, wichtiger als deine Selbstverwirklichung, wichtiger als deine Wünsche und deine Erfüllungen. Das Reich der Himmel hat dich damals alles gekostet, als du gläubig wurdest. Aber hör gut zu, wenn du gläubig bist, es kostet dich heute immer noch alles. Es ist nicht so, dass du einmal den Preis bezahlt hast und das war's. Jesus hat es wunderbar zusammengefasst in einem Gebet, das er seine Jünger gelehrt hat. Und zwar bringt er seinen Jüngern bei, wie ein Bürger des Reiches betet. Und ihr kennt das alle sehr gut. Es beginnt Matthäus 6, Vers 9 mit Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Es kostet dich, dass dir Gott das Wichtigste ist. Es kostet dich immer noch, dass dir das Reich Gottes das Wichtigste ist. Und dann geht es weiter, dieses Gebet, und dann heißt es, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ja, es kostet dich immer noch deinen Eigenwillen. Es geht nicht mehr darum, was du willst, sondern du fragst, Herr, was willst du? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, galt nicht nur damals, als du gerettet wurdest, damit du ins Reich hineinkommst. Jetzt, wenn du drin bist, ist es immer noch deine höchste Priorität. Und dann geht es weiter, dieses Gebet, und es heißt, gib uns heute unser tägliches Brot. Es kostet dich deine Abhängigkeit von Gott. Du gibst deine Unabhängigkeit auf. Und dann geht es weiter, und es heißt, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Es kostet dich Vergebung. Das Reich Gottes kostet dich beim Reinkommen und die ganze Zeit, während du drin bist, dass du anderen vergibst und die Schuld nicht wie in einer inneren Schublade immer festhältst, wie eine offene Rechnung, die noch nicht beglichen wurde. Es kostet dich, dass du deine Verbitterung und den Zorn begräbst und aufgibst. Wenn du erkannt hast, wie wertvoll das Reich der Himmel ist, dann und erst dann bist du bereit, den Preis zu zahlen. Nun, wenn du schon Bürger dieses Reiches bist, dann möchte ich dir eine wichtige Frage stellen. Und zwar, ist dir das Reich der Himmel immer noch so wertvoll wie am ersten Tag? Wie an dem Tag, als du in das Wasser der Taufe hinabgestiegen bist. Erinnerst du dich noch daran? Auch heute kostet dich das Reich der Himmel immer noch etwas. Es kostet dich deine Bequemlichkeit. Es kostet dich, dass du dich um deine Geschwister kümmerst, ihnen nachgehst, ihnen dienst, sie ermutigst, ihnen hilfst, wenn nötig sogar auf Sünde aufmerksam macht. Es kostet dich immer noch deinen Stolz. Das Reich Gottes ist unendlich wertvoll, es ist ganz schön teuer, aber es bringt überwältigende Freude. Schau noch mal in Vers 44, welche Freude bringt das Reich der Himmel? In Vers 44 heißt es, und vor Freude darüber geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Im zweiten Gleichnis wird die Freude nicht explizit hervorgehoben, aber sie ist da, sie ist impliziert. Nun, wegen dem gewaltigen Gegenwert, den er bekommt, verkauft der Kaufmann ebenfalls alles, was er hat, um diese kostbare Perle zu kaufen. Nun, wir wägen täglich ab, ist es mir wert, das zu kaufen? Ist es mir wert, diesen Preis zu bezahlen oder nicht? Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal 10 Euro mit Freude ausgegeben hast? Und sag nicht, das tust du nicht, das tust du schon. Erst kürzlich sah ich es überhaupt nicht ein, fast einen Zehner am Flughafen für einen schlechten Kaffee auszugeben. Das war es mir nicht wert. Vielleicht kennst du ähnliche Sachen. Aber 2 Tage später waren wir in einem coolen Laden für Männer, in einem Olympladen. Ja. Und ich fand ein paar Hemden, die waren, da war ein Hemd nur 12 Euro. Wisst ihr, ein richtig tolles Olymphemd. Nun, wisst ihr, das hat wirklich Spaß gemacht, 12 Euro über die Ladentheke zu bezahlen und dafür ein Hemd zu haben. Warum? Weil der Gegenwert dieses Hemd war viel, viel mehr wert wie 12 Euro. Es hat richtig Freude gemacht. Nun, ich bin mir auch sicher, du kennst solche Momente. Du erlebst, wenn du solche Freude, wenn du ein Schnäppchen gemacht hast. Und wenn du ein Schnäppchen gemacht hast, dann gibst du das Geld gerne aus, weil der Gegenwert, das, was du bekommst, macht dir viel mehr Freude, ist viel gewaltiger. Nun, stell dir vor, diese Freude hatte der Kaufmann, der seinen ganzen Besitz verkauft hat, um diese Perle zu gewinnen. Für ihn war es ein Schnäppchen, sein ganzes Leben zu geben für diese Perle. Es war ein Schnäppchen. Er würde es sofort, jeden Tag wieder tun. Ich möchte dich fragen, siehst du es immer noch als ein Schnäppchen an, dein ganzes Leben in die Waagschale für das Reich Gottes einzusetzen? Oder ist es dir mittlerweile zu teuer geworden? Wenn du es nicht mehr tust, mache ich mir ernsthaft Sorgen um dein geistliches Leben. Wenn dir das Reich Gottes nicht mehr wichtig ist, dann stehst du in großer Gefahr. Demas war ein Mann, dem das Reich Gottes einmal wirklich wichtig war. Er war sogar Missionar. Er war mit Paulus unterwegs, um Menschen zu evangelisieren, Gemeinden zu gründen, um Paulus im Dienst zu unterstützen, ihm praktisch zu helfen. Und einige Jahre vergingen und das Reich Gottes wurde ihm immer weniger wichtig, immer weniger. Und man könnte fast sagen, er ging wieder dahin zurück, alles zurückzukaufen, was er einst für Christus aufgegeben hatte. Alles wieder, das verpasste Leben wieder zurückzuholen. Und Paulus sagt, er hat den jetzigen Weltlauf liebgewonnen. Zu welchem Preis? Zu dem Preis des Reiches Gottes. Und Jesus macht in Matthäus 13 in diesen Himmelreichsgleichnissen so deutlich, du kannst dich für eine Weile in dem Sichtbaren in einer Gemeinde verstecken, so tun, als vielleicht war dir das Reich auch einmal wichtig, aber vielleicht wirst du noch auf dieser Welt erleben, dass du gar nie dazugehört hast. Spätestens der Himmel wird es zeigen. Vielleicht geht es dir so, dass du denkst, ich erinnere mich sehr gut an die Zeit, als ich gläubig wurde, als ich getauft wurde, vielleicht ja, so wie heute. Die Freude, dass all die Last meiner Sünde weggenommen ist, die Freude, Sinn und Ziel im Leben zu haben, die Freude, von Gott angenommen zu sein, die Freude an den Geschwistern, über die Geschwister und die Freude mit den Geschwistern, die Freude, Gott zu dienen mit meinen Gaben, aber weißt du, irgendwie hat das alles abgenommen. Die Freude, die ist kaum noch da. Wenn ich an das kaputte Auto denke, wenn ich an meine Wünsche denke, es ist nicht so, dass ich 1000 Wünsche hätte, sondern nur 2 oder 3, die wären dem Herrn gar kein Problem, sie zu erfüllen. Wenn ich an die schwierigen Beziehungen denke oder die zerbrochenen Beziehungen, mein Ehepartner oder die Kinder, die nicht mehr mit dem Herrn gehen, wenn ich an manche Konflikte denke, vielleicht sogar in der Gemeinde, wenn ich an den Dienst denke, an all die Opfer, es ist mehr zur Bürde wie zur Freude geworden und immer nur wird nur gefordert und es ist nie genug. Irgendwie merke ich nicht, dass dieses kostbare Reich noch irgendwelche Freude mit sich bringt. Momentan sehe ich nur die Kosten, die Mühen, den Preis und alles, was es kostet. Weißt du, das kann passieren. Und ehrlich gesagt, das wird sogar passieren. Es werden Momente kommen, wo du das denken wirst. Aber weißt du, warum die Freude verschwindet? weil der Wert des Reiches in deinen Augen abnimmt. Und der Wert von all dem, was du aufgegeben hast für Christus, der Wert von allem, was du verkauft hast, der nimmt auf einmal wieder zu. Das nennt man in der Wirtschaft Inflation. Das Reich Gottes verliert an Wert. Aber nicht an und für sich verliert das Reich Gottes an Wert, sondern es verliert nur an Wert in deinen Augen. Und um in den Worten des Gleichnisses zu sprechen, versuchst du alles, was du je verkauft hast für Christus, wieder zurückzukaufen. Deine Habseligkeiten, deine Ziele, deine Wünsche. Und weißt du was? Und das bereitet dir solches Herzeleid. Diese Inflation, die nimmt zu, wenn das Evangelium abnimmt. Diese Inflation des Reiches geht oft damit einher, dass du denkst, das Evangelium war nur wichtig, um gerettet zu werden. Und danach kannst du dich der echten Speise widmen, schwerer Theologie, wichtige Praxis. Nein, nein, nein. Was du Tag ein, Tag aus brauchst, ist das tägliche Brot des Evangeliums. Wie wir im Vater unser gesehen haben, täglich nachzudenken über die Größe Gottes, über die Heiligkeit Gottes. Täglich nachzudenken, dass ich nicht würdig bin, all die Liebe und die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes. Täglich erinnert zu werden, dass ich den Himmel nicht verdient habe und dass es wirklich nur Gnade ist. Und täglich erinnert zu werden, dass Gott mich versorgt und dass Gott meine Schuld vergibt. Und so kommst du aus der Inflation des Reiches Gottes heraus. Ein Kommentator, er sagte über diesen Mann, dieser Mann hat etwas gefunden, das alles andere entwertet hat. In anderen Worten, das Reich Gottes hat alles andere entwertet. Der gewaltige Wert war so gewaltig, dass alles andere keinen Wert mehr hatte. Aber wenn die Dinge, die du für Christus verkauft und aufgegeben hast, wenn sie wieder an Wert gewinnen, dann verliert das Reich seinen Wert. Das Reich Gottes, es ist unendlich wertvoll, es ist ganz schön teuer, aber es bringt gewaltige Freude mit sich. Und ich möchte mit den Worten von Jim Elliot schließen, die er am 26. Oktober 1955 über diesen bekannten Satz gesetzt hat. Das ist ein Bild von seinem Tagebuch. Und über diesen bekannten Satz, der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht verlieren kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann, was er nicht behalten kann. Über diesem Satz hat er etwas anderes hingeschrieben. Und er sagt Folgendes. Eine der großen Segnungen des Himmels ist die Wertschätzung des Himmels auf Erden. Und dann schreibt er daneben hin, das ist eine Wahrheit des Epheserbriefes. Oh, was für ein Wort. Eine große Segnung des Himmels ist die Wertschätzung des Himmels auf Erden. Und dann bist du bereit, dann bist du kein Tor, wenn du hingibst, was du nicht behalten kannst, um zu gewinnen, was du nicht verlieren kannst. Du musst nicht in die Mission gehen, um den Segen des Himmels auf Erden zu erfahren, sondern liebe das Reich Gottes. Sehne dich nach dem Reich Gottes. Liebe die Botschaft des Reiches. Liebe die Bürger des Reiches, und zwar diejenigen, die das Reich noch brauchen und gerettet werden müssen, aber auch diejenigen, die schon im Reich Gottes sind. Strebe danach, tagtäglich sie zur Reife zu bringen. Amen. Lass uns aufstehen und wir möchten gemeinsam beten. Jesus Christus, wir danken dir für diese beiden Gleichnisse, die aus deinem Mund kommen, mit denen uns du so grundlegende Wahrheiten lehren willst. Und zwar, dass dein Reich unendlich kostbar und wertvoll ist. Herr, gleichzeitig machst du deutlich, dass es teuer ist. Herr, es kostet uns alles, unser ganzes Leben, Teil dieses Reiches zu werden. aber die Freude und der Gewinn überwiegt bei weitem, weil der Wert so kostbar ist. Herr, ich bitte dich, dass du uns überführst dort, wo wir das Reich Gottes nicht mehr wertschätzen, wie wir es tun sollten. Herr, dort, wo wir unter dieser Inflation leiden, dass in unseren Augen der Wert deines Reiches weniger geworden ist. Herr, bitte vergib du uns und überführe uns neu von dem Wert, von dem gewaltigen Wert deines Reiches, Herr, damit wir bereit sind, alles in die Waagschale zu legen. Herr, und diejenigen unter uns, die noch nicht Bürger dieses Reiches sind, die noch nicht über den Schatz im Acker gestolpert sind und auch diese kostbare Perle noch nicht gefunden haben, bitte ich, Herr, dass du überführst durch deinen Geist, weil noch ist Rettung da. Wir geben dir alle Ehre. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.